Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Und herzlich willkommen, Lucia. Lucia Sutter-Rehmann ist Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät Basel. Schön, dass du da bist.
Danke, Ulrike, für dein herzliches Willkommen. Und auch von meiner Seite her heiße ich alle HörerInnen willkommen. Wir haben heute etwas ganz Spannendes vor, finde ich, nämlich eine Mutter-Tochter-Geschichte. Von denen gibt es nicht viele. Also das ist eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Die Mutter macht sich riesige Sorgen um ihre Tochter. Und die Tochter leidet unter einem Dämon.
Oh je, Unter einem Dämon. Ist das eine Krankheit? Da kann ich mir irgendwie so gar nichts drunter vorstellen. Das steht ja immer wieder in der Bibel. Und immer habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich, wenn es heißt, Jesus heilte und vertrieb die Dämonen? Das wird ja nie erklärt. Und ich habe mich immer gefragt, wussten die Leute damals Bescheid, was damit gemeint war? Da bin ich total froh, Lucia, dass du heute da bist, weil du hast das ja auch lange nicht gewusst. Aber du hast da ganz fleißig geforscht und ein ganzes Buch geschrieben über Dämonen. Also du bist sozusagen jetzt heute meine Spezialistin für Dämonen. Also da bin ich mal sehr gespannt, was wir da heute rausfinden.
Das ist gut. Ich denke, lesen wir doch zuerst mal diese Geschichte vor von der Mutter und ihrer Tochter. Die Mutter, die sucht Jesus auf und er ist ja ein jüdischer Lehrer. Sie ist aber keine Jüdin, sie ist eine Griechin, eine Syrophönizierin. So steht es in der Geschichte.
Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Also das Setting ist so, dass Jesus aus Judäa hinausgeht, in eine Stadt kommt mit dem Namen Tyros und dort kommt ihm diese Mutter entgegen, die eine Griechin ist und im Bibeltext immer die syrophönizische Frau genannt wird. Ist das richtig so?
Also dann lese ich den Text jetzt mal vor aus dem Kapitel 7 des Markus-Evangeliums. Er stand auf und ging weg ins Gebiet von Tyros. Auch da ging er in ein Haus hinein. Doch obwohl er wollte, dass niemand ihn erkannte, konnte er nicht verborgen bleiben. Denn als eine Frau von ihm hörte, kam sie und warf sich vor seine Füße, denn ihr Töchterchen hatte einen unreinen Geist. Die Frau war Griechin, vom Geschlecht Syrophönizierin, und sie bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter vertreibe. Und er sagte ihr, «Lass zuerst die Kinder satt werden, es ist nämlich nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen.» Sie aber gab ihm zur Antwort, «Herr, auch die Hunde essen von den Resten unter dem Tisch der Kinderchen.» Und er sprach zu ihr, «Wegen dieses Wortes, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter verschwunden.» Und als sie in ihr Haus gegangen war, fand sie ihr Kindchen auf dem Bett liegend und den Dämon verschwunden.
Also Lucia, hier wird ja auch wieder gar nicht erklärt, was ein Dämon ist. Und deshalb wieder meine Frage, was ist denn mit dem Dämon? Ist der in der Tochter irgendwie drin? Warum muss der da ausgetrieben werden? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das bedeuten soll, einen Dämon zu haben, der dann ausgetrieben werden soll.
Wir haben da oft auch Bilder aus Filmen oder aus ganz populären Medien heute vor Augen. Und das hat mit den damaligen Vorstellungen doch sehr wenig zu tun. Da muss ich dann ein bisschen spitzfindig werden. Es ist nämlich nicht dasselbe, ob ein Dämon ausgetrieben wird oder ob ein Dämon vertrieben wird. Du merkst diese Nuance.
Ja, aber es ist eine sehr kleine Nuance. Austreiben, vertreiben. Also, wie soll ich das denn verstehen? Was möchtest du denn mit dieser Nuance sagen?
Austreiben, da hast du eben die Vorstellung, ein Dämon ist in einem Menschen drin. Und dann muss man ihn irgendwie da rauskriegen. Braucht einen Exorzisten oder was weiß ich. Und die andere Vorstellung mit dem Vertreiben ist, es hat Dämonen in der Umgebung. Also, ich sag mal, Dämonen lasten auf einer Stadt oder auf einer Landschaft. Und das ist was ganz anderes. Also Menschen, die wohnen oder arbeiten müssen an einem Ort, wo es Dämonen hat, die leiden dann unter den Dämonen. Aber die Dämonen sind nicht in ihnen drin. Und ich denke, das hilft, einen anderen Blick auf solche Geschichten zu entwickeln.
Also Lucia, du möchtest dich jetzt verabschieden von der Vorstellung, dass der Dämon in einem Menschen ist. Das habe ich jetzt verstanden. Aber außerhalb vom Menschen finde ich das jetzt auch erstmal schwierig zu verstehen. Du sagtest, Dämonen wohnen irgendwie an Orten oder sind irgendwie in der Umwelt oder wo immer festzumachen. Könntest du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Also so einfach zu verstehen ist das dann auch nicht.
Das Problem ist noch nicht gelöst damit. Nein, wir kriegen nur einen anderen Zugang. Die Unterscheidung von, ob Dämonen in einem Menschen drin sind oder an einem Ort, die ermöglicht, Gewalt und Unrecht wahrzunehmen. Also da gibt es etwas, das die Atmosphäre vergiftet. Oder da herrscht was ganz Ungutes. Wir könnten auch sagen, ein unguter Geist im Zwischenmenschlichen. Oder Dämonen lasten auf einer Stadt. Das hat auch eben mit Gewalt zu tun. Also wenn man durch eine zerbombte Stadt gehen würde, würde man auch sagen, mein Gott, was ist da für ein Hass und Gewalt und Lärm losgetreten worden. Und jetzt räum das mal wieder auf. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Arbeit da. Das macht man nicht einfach schnapp und alles ist wieder in Ordnung. Also Dämonen und Gewalt und Zerstörung, das hängt dann zusammen, wenn wir das außerhalb von Menschen uns vorstellen können.
Also das heißt jetzt, wenn du von Dämonen sprichst, dann vermutest du, dass da vielleicht ein Kriegsgeschehen hintersteht oder dass irgendwas Schreckliches passiert ist in Tyros.
Ja.
Oder dass das Kind unter irgendwas gelitten hat.
Ja, ich würde sagen, das wäre jetzt die erste Möglichkeit, diese Geschichte zu lesen und aufzuschlüsseln. Wenn wir mit dem Wort Dämon hören oder zu hören versuchen, was ist denn da geschehen in Tyros? Worunter könnte denn die Tochter leiden?
Also wenn du jetzt sagst, dieses Wort Dämon könnte auf ein Kriegsgeschehen hinweisen, worunter die Tochter gelitten hat, dann frage ich mich aber, die Tochter in Tyros, wo hat die denn Krieg erlebt? Also soweit ich weiß, gab es zu Jesu Lebzeiten doch gar keinen Krieg. Der große jüdisch-römische Krieg, über den wir ja auch immer wieder sprechen, der war ja 70 nach Christus und 70 nach Christus wurden ja dann auch erst die Evangelien geschrieben. Also zu Lebzeiten Jesu wüsste ich nicht, dass da ein Krieg in Tyros war.
Mhm. Also da stimme ich dir völlig zu. Also diese Geschichte, wie überhaupt, wie du sagst, die Evangelien, die wurden geschrieben, aufgeschrieben nach diesen Kriegsjahren, Kriegserfahrungen vom großen jüdisch-römischen Krieg. Also die Evangelien sprechen zu Menschen, die sehr viel gelitten haben, die traumatisiert sind. Und wer die Evangelien geschrieben hat, ja, die haben versucht, daran zu arbeiten, also diesen Schock über diese Ereignisse zu bearbeiten. Sie wollten auch Hilfe bieten für die Menschen, die unter Gewalt völlig verstört sind. Und in dem Sinne ist diese Geschichte hier ein Zeichen, also aufgeschrieben nach 70, nicht vorher. Und in Tyros gab es keinen Krieg. Tyros war nicht eine jüdische Stadt, die sich gegen Rom auflehnte. Es war eine hellenistische Stadt. Aber auch da, gab es ganz schlimme Geschichten.
Also das heißt, dass die Menschen, die die Evangelien geschrieben haben, erzählt haben, dass Jesus an die Orte ging, wo sie selber traumatische Kriegserfahrungen gerade gemacht hatten. Das heißt dann, wenn der Dämon auch in Tyros war, dann müssen wir uns fragen, was haben denn die Menschen, die die Evangelien geschrieben haben, mit dem Wort Tyros verbunden? Also wenn du mir jetzt das Wort Tyros sagst, dann geht das rein und raus. Ich weiß gar nicht, was in Tyros damals gewesen war. Aber ich denke, dann müssten wir vielleicht auch mal überlegen, welche Assoziationsketten, die wir nicht haben, hatten die Leute, die damals das Wort Tyros gehört haben. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
Ja. Ja, da bringst du es jetzt genau auf den Punkt, ja. Tyros gehörte zu den großen, wichtigen Mittelmeerstädten, war also kein jüdisches Städtchen irgendwo im jüdischen Kernland. Tyros war lange Jahre eine wirtschaftliche, blühende Metropole gewesen. Und hier lebten natürlich Menschen verschiedenster Herkunft und auch im Großen und Ganzen friedlich zusammen. Bis Kaiser Nero an die Macht kam und richtig Hass säte. Das war so seine Spezialität, sein politisches...
Ja, also vom Nero hat man ja viel Schlimmes gehört, ne?
Ja, also er hat wirklich mit Hass auch die Leute gegeneinander aufgebracht, gehetzt. Und er hat zum Beispiel von Caesarea, einer anderen Mittelmeerstadt, nicht auch an der Küste, wo Tyros liegt, da hat er den jüdischen Menschen das Bürgerrecht entzogen, hat ihnen verboten, Synagogen zu besitzen, obwohl sie ja hatten, also die ihnen weggenommen. Und das hat dann sehr schnell eine miserable Stimmung in der Stadt gegeben. Und es gab ein ganz, ganz großes Pogrom im Jahre 66, wo Zehntausende jüdische Menschen hingemetzelt wurden in Caesarea.
Ach, du liebe Zeit.
Und in Tyros war es auch ein bisschen so, das hat in andere Städte auch angesteckt, diese Pogromstimmung. Und wir wissen vom Historiker Flavius Josephus, der um diese Zeit lebte, dass auch Tyros Pogrome gegen jüdische Menschen losgetreten hat. Also ich zitiere einen Satz aus Josephus. Die Tyrer brachten viele ums Leben, den größten Teil der Juden aber nahmen sie gefangen und bewachten sie streng.
Jetzt kann ich verstehen, dass die Leute damals gedacht haben, Tyros, das war ein ganz schrecklicher Ort, da sind so viele jüdische Menschen, Männer, Frauen, Kinder umgebracht worden, gefangen genommen worden. Das war vielleicht auch ein ganz großes Blutbad in Tyros gewesen. Und jetzt kommt aus dieser Stadt Tyros eine Frau mit ihrem Kind. Und ich vermute, die beiden haben das ja auch hautnah miterlebt. Also wenn da auf der Straße so ein Gemetzel stattfindet, wie soll ein Kind das verstehen? Und wir wissen ja auch heutzutage, dass Kinder, die solche Gräueltaten mit ansehen müssen oder mit anhören müssen, dass die seelisch daran auch zerbrechen.
Ja, das ist auch eigentlich das Spannende in unserer Geschichte, finde ich. Die fokussiert nicht auf Gräueltaten oder Schuld, Mittäterschaft und so weiter, sondern es geht um die Tochter. Egal, was die Mutter getan hat, egal auf welche Seite sie sich in diesen Ereignissen bewegte, es geht um die Tochter. Dem Mädchen geht es schlecht. Und darum steht die Mutter auf und sucht Jesus auf. Und das finde ich schon mal etwas ganz Tolles, oder? Dass die Mutter nicht sitzen bleibt dort, wo sie jetzt nach diesen Ereignissen sitzt, sondern sie steht auf und geht zu Jesus und sucht Hilfe für ihr Kind. Sie will so nicht weiterleben, sie kann so nicht weiterleben mit dem, was ihre Tochter erdrückt, erstickt. Sie sucht nach einem Ausweg. Und darum finde ich diese Geschichte eigentlich in erster Linie eine Hoffnungsgeschichte.
Eine Hoffnungsgeschichte, aber auf einem sehr düsteren und schwierigen Hintergrund. Aber ich gehe gerne mal mit dir mit diesem Wort Hoffnungsgeschichte und denk da gerne mal weiter dran und suche nach der Hoffnung. Also, wenn ich nach Hoffnung suche, dann würde ich damit beginnen, dass die Geschichte erzählt, dass Jesus, ein jüdischer Rabbi, überhaupt nach Tyros geht. Ich meine, Jesus geht nach Tyros, wo so viele jüdische Menschen umgebracht worden sind. Und dass er gerade an diesen Ort geht, ist ja alles andere als selbstverständlich. Ist ja auch interessant, dass er da ganz alleine geht. Da kommt ja seine Jünger und Jüngerin gar nicht mit. Also ich lese nochmal den ersten Satz. Da steht, Jesus stand auf und ging weg ins Gebiet von Tyros. Auch da ging er in ein Haus hinein. Doch obwohl er wollte, dass niemand ihn erkannte, konnte er nicht verborgen bleiben.
Ja, das ist eine ganz feine Beobachtung, finde ich. Jesus geht sozusagen leise nach Tyros. Also er tritt nicht öffentlich auf. Er wollte nicht auf dem Marktplatz oder in der Synagoge irgendwie laut reden, sondern er wollte nicht erkannt werden. Und ich finde das mega stark von Jesus, dass er in diese Stadt ging, wenn wir wissen, was da vorher geschehen ist. Und das Markus-Evangelium erzählt ja diese Geschichte so, dass wir LeserInnen mit Jesus zusammen jetzt an diesen Ort gehen, der von Gewalt versehrt worden ist.
Also Jesus nimmt dann die Leser und Leserinnen mit an den Ort, wo diese große Katastrophe passiert ist. Und das ist ja auch was Mutiges oder auch was Besonderes, an Orte der Gewalt zurückzukehren. Ich habe immer wieder gehört, dass Überlebende von Gewalt eigentlich die Orte lieber meiden, weil da so viele schmerzhafte Erinnerungen wachgerufen werden. Man möchte nicht nochmal retraumatisiert werden. Das ist alles viel zu verstörend. Und ist ja auch eine sehr behutsame Art, denke ich, wie die Geschichte das erzählt. Die Leserinnen werden also lesend mitgenommen auf diesen Weg.
Mhm. Das ist eben eine Art spiritueller Heilsweg. Also nicht physisch müssen sie diesen Weg gehen. Der ist vielleicht auch unmöglich aus verschiedenen Gründen. Aber wichtig ist auch, dass sie zusammengehen, also als Lesegruppe, gemeinsam mit Jesus. Also ich finde, einem einzelnen Menschen kann man so einen schweren Weg nie allein zumuten. Aber hier geht es darum, dass wir, die Lesenden, den Blick auf diese Stadt, auf diese Geschehnisse richten. Das Markus-Evangelium nimmt uns alle mit an Orte, wo Heilung nötig ist. Es empfiehlt, uns Brücken zu bauen zu diesen Orten, das Gespräch zu suchen, die Hand auszustrecken. Nur so kann je wieder Leben oder Frieden entstehen. Und quasi das Markus-Evangelium sagt, Jesus geht ja mit. Du gehst nicht alleine, ihr geht nicht alleine. Jesus ist leise mit dabei.
Also dann ist der erste Schritt zur Hoffnung, dass Jesus sozusagen uns an die Hand nimmt oder auch die Leser und Leserin damals an die Hand nimmt und sagt, wir gehen nochmal an diesen Ort des Schreckens, um auch Heilung zu suchen. Und das andere, das finde ich auch so was Besonderes an der Geschichte, dass da jetzt eine Frau auf ihn zugeht. Also eine Frau aus Tyros steht auf und geht zu ihm, dem jüdischen Rabbi. Der jüdische Rabbi, der ihre Stadt eben nicht gemieden hat. Und wir merken ja auch im Verlauf der Geschichte, das Gespräch zwischen den beiden ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht auch deshalb, weil die Frau aus Tyros ja eigentlich zur Tätergruppe gehörte. Und warum sollte ein jüdischer Rabbi jetzt mit Mitleid reagieren auf eine Frau, die in Tyros lebt? Und ebenso andersherum, warum sollte eine Frau aus Tyros bei einem Juden, ausgerechnet beim Juden, um Hilfe bitten?
Mhm. Ja, also wenn wir jetzt das historisch so eingebettet haben in die Ereignisse der Zeit, dann merken wir, wie spannungsvoll eigentlich dieses Gespräch ist. Und es ist wirklich harzig. Also noch vor dem Gespräch ist es ja so, die Frau kommt und wirft sich auf den Boden. Und diese Geste wird ja häufig irgendwie übersehen beim Bibellesen. Ja, das machten die Menschen einfach so. Die werfen sich dann immer auf den Boden. Nein, das ist natürlich nicht so, sondern es geht darum, dass Menschen ihre ganz große Not ausdrücken mit dieser Geste. Sie drücken aus, ich bin am Boden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr stehen. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Und ich brauche dringend Hilfe. Und das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt dieser Begegnung.
Ja, und sie steht auf um ihrer Tochter willen. Dass ihre Tochter, die ja so schwach ist, dass sie nochmal nicht mitkommt, mhm. nicht? Die erscheint ja gar nicht in der Geschichte, die ist ja abwesend, also muss es ihr ja sehr schlecht gehen, dass die Mutter sie gar nicht mitführen kann. Und weißt du, da muss ich daran denken, in großen Krisenzeiten, da sind es doch oft die Mütter und die Schwestern, die Frauen, die aufstehen und sagen, wir machen uns stark für das Leben unserer Kinder, unserer Söhne, unserer Töchter und unserer Brüder, unserer Männer. Und da fällt mir ein, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von einem ziemlich bekannten Mann, der war deutscher Botschafter in Moskau für viele Jahre, der heißt Rüdiger Freiherr von Fritsch. Und da sprach er über die aktuellen Kriege und in welchen Sackgassen wir eigentlich gerade stecken und dass es noch keine Lösungen gibt. Und dann wurde er gefragt, ja, was kann man denn jetzt machen? Also wenn das so schwierig ist, dass Sie als Botschafter gar nicht mehr wissen, wie wir jetzt am besten voranschreiten können. Und da hat er was gesagt, das hat mich wirklich tief beeindruckt und aufhorchen lassen. Er hat nämlich gesagt, dass er auf die Frauen hofft. Also er, ein gestandener Politprofi, hofft auf die Frauen. Und dann sagt er, ja, ich hoffe auf die Frauen und die Mütter in der Ukraine, in Russland, in Belarus. Ich hoffe auf die Frauen und Mütter im Nahen Osten. Und dann sagte er nochmal, nach seiner Beobachtung waren das ganz oft die Proteste von Frauen, die der Anfang einer Lösung waren. Und es sind immer wieder die Mütter, die gesagt haben, es ist genug gestorben worden. Wir wollen, dass Frieden ist. Und das sehe ich auch in dieser Geschichte in Tyros. Da steht diese Frau auf für ihre Tochter und sucht das Gespräch mit einem jüdischen Rabbi. Und sie ringt mit ihm. Sie spricht mit ihm, denn ihr Kind braucht Heilung.
Ja, also das finde ich ganz ein berührendes Bild, das du da entwickelt hast. Dass die Mutter von Tyros oder vielleicht viele Mütter, viele Eltern von Tyros einfach genug haben von dieser Gewaltgeschichte. Hier jetzt in unserer Geschichte ist diese Mutter diejenige, die das Gespräch sucht. Sie weiß, mein Kind braucht endlich Ruhe, Frieden. Und sie hält es nicht mehr aus mit diesem Dämon über ihrem Haus. Die Tochter erstickt und sie selbst kann auch nicht mehr. Und darum geht sie zu Jesus und sie hofft, dass er sie nicht abweist und quasi ihre ausgestreckte Hand nimmt. Sie weiß, dass der Dämon nur auf diese Weise verschwinden kann. Ulrike liest doch noch einmal den genauen Wortwechsel der beiden. Die Worte einer Frau, die werden ja so selten überliefert. Und hier stehen sie im Mittelpunkt der Geschichte. Was sagt sie genau? Also ich finde den Dialog zwischen dieser Frau und Jesus schlicht großartig.
Also mache ich gerne. Ich lese dann ab Vers 26. Die Frau war Griechin, vom Geschlecht Syrophönizerin. Und sie bat ihn, dass er den Dämon vertreibe. Und er sagte ihr, lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nämlich nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber gab ihm zur Antwort, Herr, auch die Hunde essen von den Resten unter dem Tisch der Kinderchen. Und er sprach zu ihr, wegen dieses Wortes geh hin, der Dämon ist aus seiner Tochter verschwunden. Naja, also ich meine, das ist eine ziemlich harsche Antwort, die Jesus da gibt. Und man hat so doch im ersten Moment nicht das Gefühl, dass er besonders erpicht ist, ihr jetzt auch zu helfen.
Mhm, stimmt. Stimmt, also Mitleid oder so etwas finden wir hier nicht, also als Wort. Aber Jesus spricht zumindest mit ihr. Sie bittet um Hilfe und er schlägt die Bitte nicht aus. Aber sie muss so richtig nachdoppeln. Und dabei macht sie dann auch deutlich, dass sie nicht nur für ihr Kind kämpft, sondern auch die Not der anderen Kinder sieht. Sie weiß, mein Mädchen leidet, aber auch die anderen leiden. Und da braucht sie das Wort Kinderchen, also die Verkleinerungs- oder Zärtlichkeitsform vom Wort. Also ihr geht es nicht nur um ihre Tochter. Und vielleicht ist es genau das, was Jesus letztlich überzeugt. Sie sieht die Not der Kinder. Wegen dieses Wortes, sagt dann Jesus, wird der Dämon von deinem Hause weichen.
Also das finde ich sehr schön, mir das vorzustellen, dass das auch ein Hoffnungszeichen ist, dass die Frau an die Not aller Kinder denkt. Ihrer Tochter, aber auch aller anderen betroffenen Kinder. Und das passt ja auch dazu, dass sie jetzt das Gespräch gesucht hat und die Hand ausgestreckt hat und sie hat sich nicht abgeschottet oder in Hass eingerichtet, sondern sie nimmt das Gespräch auf, sie bittet und auf einmal sehen auch wir und vielleicht auch die Leser und Leserinnen damals, die sehen, die Kinder haben in diesen Zeiten der Gewalt gelitten, egal auf welcher Seite. Mhm. Ob es jetzt Kinder in Tyros waren oder Kinder in Judäa oder wo sonst. Es leiden immer die Kinder, egal auf welcher Seite.
Mhm. Das ist ganz sicher eine Hoffnungsbewegung, die hier gezeigt wird. Also es geht nicht, wer hat jetzt recht, wer hat, weiß was ich, Schlimmeres getan. Oder das ist ja auch ganz klar, wer das Schlimme getan hat. Aber es geht jetzt um die Zukunft. Es geht um die Zukunft der Kinder. Und die Frau macht das so deutlich in ihrer Antwort. Es geht um die ganz Kleinen, die eben auch alle Hunger haben. Also sie sucht den Frieden für ihr Kind, für ihre Stadt, weil nur Frieden Dämonen vertreiben kann.
Die Mutter aus Tyros macht jetzt den ersten Schritt. Sie sucht das Gespräch mit Jesus. Sie bittet, sie diskutiert, sie nimmt das Bild vom Brot auf und spinnt es weiter. Und ich finde auch das so spannend, dass sie dieses Bild aufnimmt, aber auch ein Stück verändert. Sie richtet nämlich den Blick auf das, was unter den Tisch gefallen ist. Das Brot und das Nährende, was die nächste Generation unbedingt braucht. Und wenn ich mir das Bild jetzt nochmal so richtig vorstelle, sie spricht von einem Tisch Und auf dem Tisch ist ja nur Brot. Nichts anderes sehe ich. Aber dieses Brot ist kostbar. So kostbar in Krisenzeiten. Gibt es irgendwo noch ein Stück Brot? Und dann wird der Blick auch unter den Tisch geworfen, unter dem Tisch. Und die Frau weiß, dass die Kleinen das Brot, was sie essen, ja auch ab und zu mal aus den Händen fällt. Und da unten sitzen die Hunde und können mitessen. Aber vielleicht sitzen auch eine ganze Menge kleine Kinder noch unter dem Tisch und rangeln um das Brot, was darunter gefallen ist. Also man sieht auf einmal in diesem Bild, wie bedrohlich die Lebensmittelsituation auch dieser Menschen ist, unter was sie wirklich leiden, wenn man sich um die Brotkrümel unter dem Tisch unterhalten muss.
Mhm. Ja, also ich finde, dass die Frau den Blick unter den Tisch öffnet für uns Lesende. Das finde ich genial. Es gibt nicht nur die Großen, die am Tischen sitzen und entscheiden über das Leben von anderen, es gibt auch die Situation unter dem Tisch. Die Kinder, die Kleinen, die Jüngsten, das sind immer die großen Leidenden. Und ihnen fehlt das Brot, ja, aber es fehlt auch die Schule. Es fehlt das unbeschwerte Spiel und oft auch der nächtliche Schlaf. Unsere Geschichte endet ja damit, dass Jesus, also der jüdische Rabbi und die Syrophönizierin, sich doch zusammenfinden können, weil sie das Leiden dieses einen Mädchens und das Leiden von anderen Kinderchen sehen. Sie wiegen die nicht gegeneinander auf oder so etwas, sondern sie sehen es, ja, es gibt dieses große Leiden.
Ja, Lucia, also die Dämonen haben uns jetzt den Blick auf diese Gewalt gezeigt, die sich in dieser Stadt ereignet haben. Und irgendwie spüren wir, diese Art von Dämonen gibt es in so vielen anderen Städten auch. Und besonders Kinder leiden darunter. Und solche Gewalt lastet von einer Generation auf die nächste. Aber es erzählt auch, dass eine Frau aufsteht und auch mit ihrem Aufstehen sozusagen die Dämonen begrenzt, sogar aus ihrer Tochter vertreiben kann, indem sie das Gespräch sucht. Und das ist doch eine Hoffnungsgeschichte, dass das Vertreiben der Dämonen damit beginnt, dass man neu miteinander ins Gespräch kommt und guckt, wo sind wirklich die Kleinen, die Kinder, die immer Opfer sind und sozusagen auch Resonanzräume schafft bei Menschen, die verfeindet miteinander sind, zu sagen, guckt doch mal, alle eure Kinder leiden und alle brauchen Brot. Davon erzählt doch die Geschichte.
Ja, also dieses Öffnen für die Menschen, die unter dem Tisch sind, hier im Bild sind es die Kinderchen, finde ich schon sehr schön in dieser Geschichte. Also eigentlich öffnet sie die Geschichte Schritt für Schritt immer eine Mauer. Die Geschichte führt uns durch Mauern und Sackgassen hindurch. Liebe Ulrike, ich danke dir, dass du mit mir nach Tyros, an diesen düsteren Ort, gekommen bist. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Bibelgespräch. Und gerne laden wir Sie, liebe Hörer, Hörerinnen, wieder dazu ein.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Und ich lade alle ein, unseren Podcast kostenlos zu abonnieren. Damit werden Sie dann auf jede nächste Folge hingewiesen. Folgen Sie uns bei Spotify und auf vielen anderen Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.ea-berlin/feministische-bibelgespräche.